Weißt du, was bei Salesforce so Web3-mäßig abgeht? Jetzt neben dem, dass sie euch jetzt integriert haben, was ja schon ein Riesenmeilenstein ist.
Ja, also die haben das enabled, dass man wirklich Web2 und Web3-Daten, wenn man das möchte, kombinieren kann. Dass man wirklich eine 360-Visualisierung hat von was abgeht off-chain und on-chain zusammen. Solange das natürlich die Kunden möchten. Also es ist wichtig zu sagen, das ist natürlich consent-based. Und was sie auch ermöglichen ist...
Letztes Mal warst du so im Frankfurter Straßenlook und jetzt siehst du aus, als ob du gerade irgendwie die Schulbank gedrückt hast in Amerika, auf College.
Ihr habt auch recht. Ich habe das Feedback tatsächlich heute schon bekommen. Manchmal sehe ich aus wie Nike Ambassador mit irgendwie Nike Cap und Shirt. Und wenn ich einmal sowas anziehe, meine Mutter hat mir das gekauft, weil sie gesagt hat, Schatz, wenn du mal in Meetings gehst, kannst du ja auch mal ein bisschen schicker aussehen. Und weil ich meiner Mama hier jetzt offiziell auch im Videoformat den Gefallen tun möchte, Mama, ich trage dieses Hemd, weil du es mir gekauft hast. Und ich habe den Kommentar bekommen, dass ich aussehe, als würde ich aus München kommen.
Ja, ja, genau, der München.
München ja, Bezug ist geehrt heute. Oder Gold oder so, sowas.
Ja.
Ja, also ihr habt es ja schon rausgehört, an die zuhören, wir haben noch eine dritte Stimme hier wieder dabei. Und weil du so schön im Schulbank-Look dabei bist, Vicky, im München-Look, sehen wir auch davon ab, dass wir auf Schweizerdeutsch quatschen, weil Roy, wir können jetzt auch auf Zürichdeutsch hier, glaube ich, back and forth gehen. Weiß nicht, wie viele also, da...
Das ist schon die Idee gewesen, oder? Einfach Schweizerdeutsch.
Ich habe es auch gemeint, aber ich weiß am Ende...
Dann bin ich aber raus.
Okay.
Dann bin ich raus, Leute. Dann könnt ihr einfach auch ohne mich den Podcast machen. Ciao.
Okay, nee, Spaß beiseite. Natürlich werden wir das nicht auf Schweizerdeutsch durchziehen. Aber wir haben uns dennoch hier einen richtig geilen Gast dazugeholt, der auch mit euch, Vicky, auf der W3 Vision was sehr Spannendes macht. Damit habe ich sogar letztes Mal angeteasert. Aber ja, kurz als Intro auch, GMW3-Freunde Marvin hier, frische Dosis Web3-Goodness. Mit mir dabei natürlich die NFT-Queen höchst selbst, LinkedIn's Most Wanted Web3-Influencerin und ja auch Top-Voice, Spiegel-Bestseller in the Making, viele Dinge, die da geschehen. Und nicht nur Vicky, sondern eben auch Roy Bernheim, Co-Founder von Tebow und natürlich jetzt auch D-Commerce. Und um direkt reinzustarten, Roy, D-Commerce, Community Building, das ist das Keyword, ist eigentlich so ein bisschen mal die Frage auch an dich, bist du selbst in irgendeiner Community dabei? Wo fühlst du dich wohl? Hast du einen Community Space, den du selber auch besuchst regelmäßig?
Ja, ich fühle mich immer generell zu Hause mit Menschen, die extrem neugierig sind. Egal, wo ich die antreffe und die auch was Spannendes bauen. Und da gibt es so einige Communities, zum Beispiel auch Founders Kite Club, wo ich mega spannende Leute kennengelernt habe. Auch eher so ein bisschen Paris-basiert, Power, die so Ancient Technology, also wirklich aus alten Kulturen mit Future Technologies kombinieren. Ja, total spannend, mega tolle Menschen. Das sind so ein bisschen die Communities, die mir
geil lieben. Musst du dafür ein NFT halten oder wie sieht so ein Community Engagement aus bei denen jetzt zum Beispiel?
Noch nicht, da sind wir noch ein bisschen in Gesprächen. Nein, momentan ist es noch vor Ort und natürlich auch digitale Kommunikation, aber noch nicht den Sprung ins Web 3 gemacht bei denen jetzt.
Got it. Anders als du hast den Sprung ins Web3 natürlich auch gemacht und ich glaube, an der Stelle kannst du auch gerne mal ein Intro geben. Ich habe es angesprochen, Tebow, das ist so der erste Touchpoint, den ich auch hatte, so Men's Clothing Brand und dann irgendwie auch auf jetzt ein Web3-Startup, was die Szene durchrüttelt und mit großen Brands kollaboriert. Wie kam es dazu? Kannst du uns mal abholen, so wie du in den Web3-Space gerutscht bist und ja, was du so treibst?
Klar, mein erster Touchpoint mit Web3 war, als ich in Asien stationiert war. Ich habe 4 Jahre in Thailand gearbeitet, gelebt, damals für eine große Schweizer Firma im Brand Expansion Bereich und wurde dann durch einen Freund von mir auf ein Projekt in Myanmar aufmerksam gemacht. Und da bin ich normalerweise ist man da ins Rabbit Hole gerutscht und bei mir war das so ein bisschen das Mangrove Hole. Also die haben tatsächlich Mangroven tokenisiert gehabt, das war in 2016. Und Genau, und ich war so, okay, was heißt das? Und dann konnte man auch mit den Carbon Credit, die dann die Mangroven natürlich ausgeschüttet haben, konnte man die dann über die Chain bekommen. Ich war auch, ja, mind blown. Sind dann mit der Liste von 10 Fragen an die an das Projekt rangegangen. Aus denen wurden dann 100 Fragen dann und so weiter. Und bin so eigentlich ziemlich schnell ins Web3 reingerutscht. Sprung in 17 habe dann meinen Co-Founder Alan kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund. Und da war halt auch ziemlich viel Hype, vor allem in 2017. Und uns war immer so das Thema E-Commerce und eben auch Web3 schon mega am Herzen damals. Aber irgendwie war für uns so ein bisschen zu viel auch heiße Luft so im Web3 damals. Und haben uns dann wirklich fokussiert auf E-Commerce, haben unsere DTC-Brand Thibaut aufgebaut und gescaled auf so 300.000 Kunden und eigentlich schon von Anfang an auf Community-led gesetzt, weil wir beide keinen Fashion-Background haben, haben wirklich einfach Leute gefragt, hey, was gefällt euch, was fehlt euch und so weiter und dann nicht so Produkte gebaut. Und so sind wir dann in 2018, 2019 haben wir dann, weil wir gemerkt haben, dass eigentlich unsere Reach auf sozialen Medien, also unser Engagement, immer mehr abflacht, obwohl wir dachten, wir immer besseren Content produzieren eigentlich. Und dann gemerkt haben, dass es nicht nur bei uns ist, sondern wirklich generell in der Industrie ein Riesenproblem ist, dass eigentlich die Organic Reach von sozialen Medien eigentlich nur runtergeht. Und zwar krass, ist jetzt bei so 2%. Haben wir dann unsere eigene Community-Software gebaut für unseren Webshop. Und das hat dann echt gut funktioniert, haben Repeat-Order-Rates verdreifacht, haben auch die Time Spent on der Webs- auf der Webseite von so 4 Minuten auf über 10 Minuten raufgebracht, weil einfach Leute da sich ausgetauscht haben, gelesen haben und so weiter. Und das dann dazu geführt hat, dass wir einen Spin-Out gemacht haben mit D-Commerce.
Ich habe mal direkt eine Frage. Sorry, dass ich jetzt gefühlt nochmal 2 Schritte zurückgehe, aber so auch so ein bisschen, um zu verstehen, wie du vielleicht auch Use Cases für dich wahrgenommen hast. Warum zur Hölle tokenisiert man Mangroven? Also war das damals schon wirklich der Gedanke, wir arbeiten jetzt hier mit Carbon Credits und vor allem auch 2016 war ja wirklich zu einer Zeit, wo ja, mittlerweile jetzt verstehe ich es ja, 2023, da gibt es auch ultra viele Use Cases, die in die Richtung gehen, aber das in einem Land wie Myanmar 2016 zu machen, ist ja schon echt krass. Also hast du das dann direkt verstanden, was für eine Sinnhaftigkeit das hat oder wie war das da für dich?
Also den Sinn haben wir direkt verstanden, weil vor allem Myanmar, muss man sich vorstellen, das war im 2013 oder 2014, als ich zum ersten Mal in Myanmar war, gab es einen Telco-Provider. Und als Burmese musste man an der Lotterie teilnehmen, um dann eine SIM-Karte für $1,000 kaufen zu können. Und da kann man sich nur vorstellen, wie das dann, also Bankkonto und so weiter, das ist unmöglich, das da zu bekommen als Local. Und halt dann bis 2016 gab es dann 3 weitere Telco-Providers. Plötzlich hatten alle ein Handy, plötzlich hatten alle auch soziale Medien und so weiter. Und dann konnte man durch eigentlich das Internet, durch Web3 plötzlich Geld raisen für so ein ReFi-Projekt, was vorher komplett unmöglich war. Ja, also das ist eigentlich zusammengefasst, warum. Also es ist eben nicht ein gesuchter Case oder sowas, sondern es ist wirklich, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um so ein Projekt zustande zu bringen in so einem Land.
Ja, das ist total interessant.
Und also das hat mich komplett fasziniert, auch aus dem sozialen Gedanken natürlich, aus dem Connectedness, wie man wirklich auch Länder, wo es halt sehr hierarchisch und auch noch die ganzen alten, verkrusteten Systeme halt keine Möglichkeit geben, sehr vielen Menschen, die dort wohnen, plötzlich halt das Ganze überspringen, was in anderen Ländern gemacht wurde.
Okay, sorry, ich wollte nämlich unbedingt nochmal diese Frage stellen, weil ich war 2016 auch in Myanmar, tatsächlich. Also wir waren gefühlt gleichzeitig da, haben wahrscheinlich nur sehr, sehr andere Sachen wahrgenommen, aber mega cool, dass du damals irgendwie schon die Möglichkeit hattest, dich mit solchen Themen zu beschäftigen und wirklich an, ich sag mal, Real-Life-Use-Cases zu arbeiten und dieses Wissen dann wahrscheinlich auch mit hin zu D-Commerce zu nehmen.
Ja, und eben, also dieses Real-Life-Wissen oder dieses physische hast du dann eben durch die Brand Tebow ja dann aufgebaut, so als Direct-to-Consumer-E-Commerce-Brand. Ihr habt dann eben Kleidungsstücke verkauft und dann hast du gesagt, okay, ein Problem war dieses Social-Media-Dilemma. Du kannst zwar Aufmerksamkeit generieren, aber die gehören eigentlich die Follower nicht und musst eigentlich jeden Tag hoffen, dass jetzt die organische Reichweite hoch genug ist, um ja zu kommunizieren mit deinen Leuten, deinen potenziellen Kunden oder Bestandskunden. Und dann hast du gesagt, habt ihr eine Community Space oder eine Community Solution gebaut, die dann auch eben zu höheren Conversion Rates, höherer Verweildauer auf der Webseite geführt hat. Kannst du vielleicht erklären, wie so die ersten Iterationen vom D-Commerce, eben von dieser Lösung ausgesehen haben und inwiefern sich die Kundenexperience dadurch auch wirklich verändert hat? Also warum sind die dann 10 Minuten auf der Webseite? Was machen die dann da die extra 6 Minuten?
Ja, also mittlerweile sind da wirklich tausende von Leuten drin in dem Branded Community Space von Tebow, von der Marke. Und die tauschen sich aus auf ganz kompletten Themen. Also zum Beispiel einige, die wollen halt ein neues Produkt weiterentwickeln. Die reden halt sehr, sehr produktspezifisch über was. Und andere reden halt wirklich über Themen wie Mental Health zum Beispiel. Dadurch, dass es eine Menswear-Brand ist, sind eher Männer drin, also ist komplett offen für jeden, aber es sind eher Männer drin und es ist wirklich spannend zu sehen, wie offen da auch zum Beispiel im Mental Health Themen besprochen werden in einem sehr intimen Umfang. Also dass es wirklich nicht eben über Netzwerke und Plattformen geht, wo das ja eigentlich die Information one to many geshared wird, sondern wirklich sehr, sehr direkt und man weiß, okay, alles was hier geshared wird in dem Space, das geht direkt zur Brand, klar, und nur den anderen Leuten, die da mit drin sind. Und das geht dann nicht weiter an Drittparteien.
Und das kann ich mir dann vorstellen, ebenso wie eine Facebook-Gruppe, die aber dann auf der Webseite von Tebow in eurem Fall zu Beginn dann auch stattgefunden hat, wo dann wie ein Forum die Leute sich austauschen.
Genau, als User ist das sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass es im Brand Look and Feel ist, also das ist wirklich, die User Experience ist immer, also ich werde den Brand Space nie verlassen, ich bin immer noch auf der Webseite der Brand oder wenn das eine exklusive Community ist, dann vielleicht eine Micropage mit Invite Only oder halt Token Gated, aber halt immer noch auf der Domain oder der Subdomain von der Brand.
Also nur mal zum Verständnis, ihr kam zuerst mit der Menswear Brand und habt dann erst diesen Web3-Layer drüber gepackt.
Ja.
Und was ist dann also nur auch für all diejenigen, die zuhören, ich meine, man kennt das ja, dass es auch Tools gibt, mit denen man, die man nutzen kann, um eine Community zu aktivieren. Ich glaube, das, worüber Marvin und ich natürlich jetzt auch öfter lustig machen, weil wir es einfach nicht mehr benutzen, ist aber beispielsweise Discord. So, warum nicht einfach einen Discord-Server benutzen und sich die Arbeit machen, in Anführungszeichen, das alles in ein neues Tool oder eine neue Solution zu packen? So, wo siehst du da die Vor- und Nachteile?
Also ich würde sagen, der große Vorteil ist, gegenüber Discord, aber auch anderen, also jetzt nicht nur auf Discord zu hacken, aber schlussendlich weiß man da nicht, wer das ist. Also wer ist die Community wirklich? Alle reden so von der Community, wie wichtig sie eigentlich ist und so weiter. Aber dann auf den Drittplattformen weiß ich ja nicht wirklich, wer das ist. Also wie engaged die Person vielleicht mit mir auf anderen Ebenen? Also wie hat sie vielleicht schon was gekauft bei mir? Ist sie schon bei mir auf der Webseite gewesen? Liest sie meine E-Mails oder nicht? Das ist komplett losgelöst. Also wenn ich jetzt Discord habe, dann lebt das nur auf Discord. Ist auch nicht auf der Brandpage, also ich muss dann eigentlich, wenn ich jetzt Conversion denke, muss ich dann einen Link in Discord posten und dann hoffen, dass Leute sich dann rüberbringen auf meine Page. Und eben auf der Segmentierungsebene, auf der Datenebene kann ich das momentan nicht kombinieren. Und jetzt bei uns, also bei einem Space, wie jetzt bei Tebow zum Beispiel, das jetzt von D-Commerce gepowert ist, kann ich das jetzt plötzlich mit meinem E-Mail-Marketing-Tool kombinieren? Also wir haben da Integrationen, zum Beispiel mit Klaviyo, wo ich dann auch Triggers auslösen kann. Ich sehe, die Person hat auf dem Post engaged oder in dem Room engaged. Jetzt geht eine E-Mail-Sequenz los. Also ich kann wirklich multikanal mit der Person engagen und dadurch ist diese Community, die ich dann baue, umso viel mehr wert.
Das macht Sinn. Das heißt eben, du kannst dann gewisse, auch so eigentlich Schnitzeljagden starten in deinem Community Space, wo du die Leute dazu animierst, irgendwelche Postings zu lesen oder irgendwo zu kommentieren. Und anhand der Interaktion kannst du dann eben zum Beispiel eine E-Mail rausschicken an die Leute, die interagiert haben. Und das geht nur, weil sich die Leute dann auch für die Community anmelden mussten und eben nicht nur ein Social Media Profil haben auf LinkedIn oder sonst wo. Das heißt, so ein User Onboarding, wenn ich jetzt eine Brand bin und ich will jetzt einen Community Space aufmachen, dann nutze ich eben zum Beispiel D-Commerce und kann dann auf meiner Webseite einen Community Space einfach aufmachen. Das ist so wie eine zusätzliche Seite. Und wie sammle ich dann auch die Kontaktdaten und wie kriege ich dann auch die Data, die ich ja ownen möchte?
Also uns ist ganz wichtig, dass eigentlich schlussendlich die Beziehung zwischen User und der Brand, die ist zwischen den beiden bestimmt. Also die können entscheiden, welche Daten wollen wir bekommen, welche nicht. Die können auch sagen, hey, nee, ich will eigentlich gar keine Daten von euch. Ich will rein das Engagement einfach auf der Page haben. Oder nein, ich will die E-Mail-Adresse sammeln, ich will die Public Wallet Address, etc., etc. Aber der Punkt hier ist, dass es wirklich fair ist. Dass einfach jeder weiß, okay, wenn ich jetzt da mich einlogge und mich da engage, dann kriegt die Brand XYZ. Und wo das gesammelt wird, wir haben so ein Admin-Panel, also jetzt als Community-Manager, als Host, hast du dann Login und hast ein komplettes Dashboard und hast eigentlich ein CRM da drin, wo du siehst, wer ist da drin, wer hat auf was engaged, welche Posts funktionieren. Und nicht nur das, sondern wenn du jetzt einen Webshop hast, haben wir Integrationen mit zum Beispiel Shopify oder mit Salesforce, wo du mit einem Klick das connectest. Und dann kannst du tracken, wie viel Umsatz deine Community generiert. Welche Posts haben wie viel Umsatz generiert? Welche Rooms generieren wie viel Umsatz? Und nicht nur das, aber auch, wie viel mehr Lifetime Value hat mein Member gegenüber Nicht-Member zum Beispiel. Ja, und wir sehen uns eigentlich, also kannst du ein bisschen vorstellen, wie jetzt E-Mail-Marketing-Tools, also wie Klaviyo oder Mailchimp oder so, für E-Mail-Marketing sind wir das Community-Marketing-Tool für die Community. Also genau ähnliches Toolkit für die Marketing-Managers da draußen, um ihren Webshop oder um ihre Community zu wachsen. Also sehr, sehr KPIs-driven.
Wie war der Weg bis dahin? Also ich meine, man kennt es ja aus dem, wenn man am Anfang eine Idee hat, dann entwickelt sich diese Idee ja meistens sowieso nochmal slightly in eine andere Richtung. Verglichen zu dem, wie ihr angefangen habt und welche Gedanken ihr vielleicht hattet bis hin, wo ihr jetzt steht und seid mit D-Commerce, was waren so deine größten Learnings und Insights, die du auf diesem Weg gemacht hast?
Also zum einen haben wir natürlich das ganze Backend, also das Admin-Panel neu gebaut, weil wir das ja jetzt als White-Label-Lösung anbieten. Also das war so der erste Teil. Der zweite Teil ist das ganze Engagement-Rewarding. Das war für uns mega wichtig und mega cool. Ist auch ein großer Differentiator, wie zum Beispiel gegenüber Discord, wo du halt deine Community incentivieren kannst, Beiträge zu leisten, indem du sie automatisch über Blockchain natürlich rewarden kannst. Ob das jetzt ein NFT ist, ein Soldown-Token oder wirklich Crypto, kannst du halt incentivieren, zum Beispiel, dass Leute posten oder dass sie ein Profile-Pic hochladen und so weiter, um deine Webpage eigentlich zu gamifyen. Jetzt für uns, ich denke, so das größte Learning ist eigentlich so das Thema Community an sich ist ja ein Riesenthema. Und alle reden drüber und jeder will's. Und jeder sagt, wie wichtig das ist. Und jeder sagt, er kann's und macht's schon. Und es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie Nachhaltigkeit, so vom Wort her. Nachhaltigkeit, gut. Ja. Kannst du nicht dagegen argumentieren. Und jeder will es natürlich und so. Aber dann, wenn du halt sagst, ja, jetzt machen wir. Und denkst du, das muss man machen und da gibt es ja Arbeit dahinter. Dann ist meistens so ein bisschen Stumbling Block. Und wir dachten halt von unserer Seite, so von der Thibaut Experience, haben wir halt gesehen, wie krass, wie viel Mehrwert eigentlich das bringt in Lifetime Value. Also wir haben unseren Lifetime Value von unseren Kunden verdoppelt. Wirklich im Nu. Und wir dachten, hey, das bringt eigentlich Brands dazu, das zu checken und sagen, hey, wir müssen das heute jetzt einsetzen. das Learning ist, das Lifetime Value ist eigentlich so ein bisschen zu langfristig. Jeder will's, aber es ist nicht tangibel genug. Also es ist so ein bisschen, ja, dann irgendwann. Und eigentlich ist so Customer Acquisition Cost, also wirklich, wie kann ich meine Community oder meinen Kundenstamm jetzt heute scalen? Das ist top of mind. Das ist Urgency. Und das ist was halt wirklich täglich getrackt wird und immer bei jedem CMO, bei dem E-Commerce Manager, bei all dem komplett immer das Wichtigste ist. Und so haben wir eigentlich das Produkt auch ein bisschen angepasst auf das.
Wie kann ich mir das in so einem, ich meine, ich habe das Produkt jetzt auch nicht vor mir und ich spreche natürlich auch für all diejenigen, die zuhören oder zuschauen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du von einem Produkt sprichst und vor allem auch, ich finde, da hast du einen ganz passenden Punkt gebracht mit Community ist so ultra wichtig, aber das ist wahrscheinlich so eins der schwierigsten Dinge, die du angehen kannst, egal ob jetzt Web 0, 1, 2, 3. Du brauchst die richtige, überhaupt erstmal die richtige Strategie, vielleicht auch irgendwo Inzentivierungsstruktur. Was ist denn, wie kann man das über D-Commerce jetzt beispielsweise steuern?
Nur noch also kurz auf einen Anhang. Ja, weil du hast jetzt gerade Community auch angesprochen, aber vielleicht nochmal in deinen Worten, Roy, was ist überhaupt eine Community, bevor wir über die Strategie sprechen, weil ich lese auf Instagram, ich habe eine Community von 12.000 Menschen und damit meinen sie, dass sie 12.000 Follower haben auf Instagram. Oder irgendwie, sie messen es daran, wie viele Leute kommentieren. Also was zum Teufel ist überhaupt eine Community in euren Augen? Vielleicht auch jetzt gerade in deinen.
Ja, das ist eine mega wichtige Frage und das ist auch immer eine Frage, die wir in so einem Erstgespräch mit Brands stellen. Was ist eure Community? Wo ist die und wie messt ihr die? Und wie wir es sehen, ist das eigentlich eine engagierte Person. Eine Person, die gesagt hat, ich möchte zum Beispiel mit der Brand oder mit anderen Leuten, die auch an einem Thema interessiert sind, irgendwie connecten. Und das ist so der Startpunkt von Community. Und das kann ein Follower sein oder Followerin sein, so ein Engaged Lead vielleicht, so in B2B-Sprache, solange die dann nicht komplett inaktiv wird, dann eigentlich ein Unengaged Lead wird. Also so ein bisschen Engagement muss natürlich schon da sein. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Art Brand oder Community du bist. Also es gibt die halt eher eben auf LinkedIn setzen oder auf Discord oder halt wirklich eine eigene Community bei sich haben. Kann ja auch offline sein. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie das Projekt. Und dann zu deiner Frage, Vicky, war bezüglich, wie das dann aussieht.
Genau, ja. Also wie man sich das vorstellen kann, wie jetzt auf der D-Commerce-Plattform selbst so eine Community gesteuert wird. Also vielleicht auch, um es so ein bisschen bildlich vor Augen zu haben, wie kann man sich so ein Feature-Set vorstellen, das eben eine Community aufrechterhält oder Leute incentiviert in dem Moment?
Ja, das meine ich immer so ein bisschen raten, auch zum Starten, dass man sich ein Projekt aussucht, also eine Kampagne, die man eh schon startet, jetzt zum Beispiel als Brand, also ich meine, ein Schuhbrand zum Beispiel, der sagt, hey, wir haben einen neuen Drop, neue Limited Edition, die wir in einem Monat droppen und wir möchten da eigentlich bis zum Drop hin halt Engagement, FOMO und Excitement kreieren, dann ist es ein mega schöner Use Case, um sich um den Drop herum eine Community zu bauen, um dann richtig halt den Sale halt zu smashen dann. Und dass man auch von der Kommunikation her dann sagt, okay, wir starten das hier, also Tag X, und wir hören dann aber auch auf, beim Drop zum Beispiel. Und wie das dann aussieht, also das kann eine Dynamik sein, zum Beispiel, dass man sagt, hey, invite only zuerst, dass wir nämlich Leute einladen aus unserer E-Mail-Subscriber-Liste, und zwar belohnen wir die letzten 3 E-Mails aufgemacht haben, und die kriegen dann einen Invite in der Inbox und sagen, hey, du bist eingeladen, wir machen da was ganz Neues, und zwar für den neuen Drop bist du eingeladen, da zu partizipieren, und als Vorbereitung musst du dich da einmal einloggen, eben mit E-Mail-Adresse auf einer Microsite, die halt nur die dann bekommen, Und dann wird das Ganze gamified. Dann kriegst du zum Beispiel jeden Tag eine neue Action, die du da machen musst. Also dann musst du ein Bild hochladen, da musst du eine Story sharen und solche Sachen, um dann zum Beispiel ein Badge zu bekommen für ein Early Access. Also wenn du jetzt die Sachen gemacht hast, kriegst du automatisiert durch unser Tool, kriegst du dann ein Badge in dein Profil rein und das ist dein Schlüssel für den Early Access zum Drop.
Und also du hast eben von Kampagnen gesprochen, da kam mir eine Sache in den Sinn, die wir, glaube ich, bei einem Lunch vor ein paar Monaten mal reflektiert hatten, weil jetzt haben wir viel über D-Commerce gesprochen, ist ja klar, du machst D-Commerce, du glaubst da dran, aber es ist ja nicht nur du oder deine Company, die an Community Building glauben und coole Kampagnen umsetzen, sondern ich erinnere mich zum Beispiel an Nike Swoosh oder Nike.Swoosh, ne? Ich glaube, das hast du auch so als Beispiel genannt dazu mal für eben eine geile Community-Based Kampagne. Stehst du da noch dazu und kannst du uns gegebenenfalls abholen, was da passiert ist?
Ja, also ich finde, das ist so ein Milestone in der ganzen Own Your Community-Geschichte, wenn man so will. Für uns, so generell gesagt, glauben wir halt wirklich extrem daran, dass das so der Next Frontier ist in dem Direct-to-Consumer-Evolution. Also vor so, was war das, 15 Jahren jetzt knapp, wurde es möglich, direkt zum Kunden zu verkaufen. Und das ist heute noch so. Was sich aber dann nie bewahrheitet hat bis jetzt, ist, dass man eigentlich direkt zum Consumer die Kommunikationskanäle besitzt. Das ist bis jetzt nie passiert. Also du verkaufst direkt zum Kunden, aber die Kommunikation passiert halt oft eben immer noch auf Social Media und auf den Kanälen und E-Mail. Das ist eigentlich momentan so eigentlich das einzige direkte Kommunikationsmittel, also man hat E-Mail, SMS. Und wo wir halt so the next frontier sehen, im ganzen D2C-Bereich, ist halt wirklich owning die direkte Engagement mit deiner Community, mit deinen Kunden. Und dort in dem Bereich spielen wir und dort ist eben Nike, also zurück zum Nike-Punkt, ist halt so ein Beweis, dass halt so eine riesen Company sich das Investment, die Zeit, die Ressourcen nimmt, um sowas zu planen, zu launchen, ist schon groß. Und Nike ist ein spezieller Case, die sehen sich ja eher als Tech-Company, als Brand, und positionieren sich eher so. Und deshalb haben sie das auch selbst gebaut. Also das meiste des Tech-Stacks. Und das macht auch komplett Sinn für sie. Und wo wir halt reinkommen, ist sagen, wir sind die White-Label-Lösung, wenn du das nicht selbst bauen möchtest.
Ja. Und wer sind so potenzielle Kunden oder Menschen, mit denen du sprichst, die entweder auf euch zukommen oder eben ein ganz spezifisches Problem haben, wahrscheinlich Probleme, die du schon benannt hast? Und welche Richtung geht es da?
Also wir sprechen eigentlich vor allem so mit Brands, natürlich, also die schon ziemlich gut dabei sind in ihrem E-Commerce. Wahrscheinlich haben sie schon Erfahrung mit Social Media, sie haben schon Erfahrung mit direkt zu verkaufen. Und konkret sprechen wir sehr viel mit Salesforce-getriebenen Brands, also Brands, die auf Salesforce als CRM benutzen, weil wir da eine Partnership-Integration haben mit denen. Genauso haben wir eine Integration mit Shopify. Also so machen wir eigentlich den Approach, dass wir, wenn wir auf Brands zugehen, dann schauen wir so ein bisschen, eben, dass das von dem Tech-Stack auch passt. Wir können da Integration auch mit anderen bauen. Natürlich, die Schnittstellen sind ähnlich, aber dort ist es schon da. Und also das sind Brands. Natürlich, was hilft, so ein bisschen Love-Brands, wenn da schon eine gewisse Passion dahinter ist. Also wenn zum Beispiel, was wir sehen, zum Beispiel im Uhrenbereich, gibt es extrem viele Facebook-Gruppen, die halt so Watch-Lovers miteinander sich austauschen. Und zum Teil sogar von Brands, also das, was weiß ich, Omega-Watch-Lovers, aber die nicht Brand-led sind. Also wirklich, das sind einfach Omega-Fans, jetzt in dem Beispiel, die sich jetzt schon jeden Tag kontinuierlich über die Uhren austauschen. Und dort macht es total Sinn, dass du halt dann Brandon sagst, hey, anstatt dass das auf Drittparteien von anderen gemacht wird, bring doch den Club nach Hause. Also ohne die Integration, bring Leute auf deine Webseite und steuere so ein bisschen, wo es durchgeht.
Heißt, Omega könnte jetzt einen Community Space launchen, wo sie sagen, hey, hier Omega Watch Lovers, kommt rein, sprich miteinander und ey, ihr werdet gegebenenfalls sogar belohnt durch eure Kontribution in die Community. Wir können das messen, eben weil wir zum Beispiel ein Tool wie D-Commerce nutzen und schicken euch dann eine E-Mail, airdroppen euch vielleicht was, wenn ihr euch über die Wallet eingeloggt habt oder angemeldet habt. Ist es gerade so? Ist es entweder E-Mail oder Wallet oder was für Möglichkeiten gibt es bei der Anmeldung und beim Onboarding von Usern?
Genau, oder Social auch. Also wirklich vom Onboarding her ist das komplett Web 2 gesagt. Also wirklich, du loggst dich ein als User. Du musst nichts wissen über Web 3 oder Blockchain oder irgend sowas. Loggst dich einfach ein. Und was dann passiert, ist, dass du dann dein Profil hast als User. Du siehst deinen Feed, du kannst Rooms joinen. Und was dann passiert ist, als du dich eingeloggt hast, ist, dass plötzlich eine Non-Custodial Wallet in deinem Profil visible ist. Und die ist dann dort. Und das ist die, die dann die ganzen Badges und Tokens bekommt von den Rewards. Das heißt, ich kann dann direkt in meinem Profil von jetzt, in dem Beispiel Omega, kann ich jetzt meine Badges sehen. Die sind aber mir. Die sind ja auf der Chain. Das heißt, ich könnte mir die auf eine andere Wallet schicken, wenn ich das möchte. Ja.
Welche Chains nutzt ihr? Gibt es da Präferenzen?
Ja, also wir sind Multi-Chain. Momentan haben wir also für alle ERC20 Chains kompatibel, also Ethereum, Polygon zum Beispiel und Binance Chain und planen jetzt so, jetzt sind wir eigentlich zwischen zwei am Entscheiden, was die nächste sein wird, ob das dann Solana oder Polkadot ist. Wir haben da verschiedene Projekte. Mal schauen, wer das Rennen macht. Ja.
Jetzt haben wir ja schon viel über die Brand-Seite gesprochen oder diejenigen, die auch wirklich mit euch sprechen und die D-Commerce dann nutzen möchten. Aber wie ist das so von der Nutzer- und Nutzerin-User-Seite? Also wie nehmen die Leute, die dann letzten Endes das Produkt benutzen, wie nehmen die es wahr? Gab es vielleicht auch da schon irgendwelche Hiccups oder Herausforderungen oder Learnings von deiner Seite, wo du sagst, okay, das ist vielleicht doch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wie kann ich mir das einfach als Endnutzer oder Nutzerin vorstellen?
Ja, klar. Also was wir mit unserem Background, wir dachten halt, mehr Optionen besser. Ich möchte gerne auswählen, wie es aussieht, wo was ist und so weiter. Unser Learning ist, dass eigentlich Leute gerne auch so Recommendations haben, wie es sein soll. So ein bisschen wie das, wenn du einen neuen Laptop installierst, hast du ja auch so Follow Standard, klickst du einfach durch mit der Option, um customizen. Also das ist ein Learning, das wir eigentlich schon so ein bisschen vorgeben, wie es sein soll. Das ist auf jeden Fall von der User Experience was. Sonst, klar, halt möglichst wenig Klicks, möglichst seamless, dass das halt alles direkt in einem Dashboard ist. Aber ich denke, das war so halt mit unserem E-Commerce-Background schon immer ein bisschen auf dem Schirm. Weil, ja, wir wissen halt, Conversion Optimization ist extrem wichtig, natürlich.
Gibt es da, ich sag mal, eine Demographic, die du so zusammenfassen würdest? Also wer sind die Leute, die letzten Endes auch wirklich diese Community-Tools benutzen? Sind das eher, ich sag mal, Web3-native Leute oder Tech-native Leute, die auch super gerne von einer Facebook-Gruppe vielleicht auf ein anderes Tool gehen? Oder ist das alles Mögliche, weil es ja auch in die Brand ist, die so eine Plattform nach vorne pusht? Also wie kann man sich das vorstellen, da als User in irgendeiner Art und Weise geonboardet zu werden?
Also es sind vor allem Web2-Users, die das benutzen. Und wir haben es auch absichtlich so gebaut. Das ist auch am skalierbarsten natürlich. Ich meine, die allermeisten hatten noch nie einen Touchpoint mit Web3 oder irgend sowas. Und das ist auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Brands reden, nur schon, wir kommen halt nicht rein und sagen, hey, ihr müsst Web3 machen, weil Web3 ist cool, sondern es ist eher, hey, wir denken, das und das sind halt so Industriethemen, eben die wir vorher besprochen haben. Und hier ist eine Lösung, die wir mit anderen Brands, was wir erreicht haben, und das kann für euch auch funktionieren. Klar, im Backend benutzen wir auch Blockchain-Technologie, aber das kommt dann erst, wenn wir dann zum Tech-Team kommen und die sagen, ja, wie funktioniert das, dann können wir es natürlich zeigen.
Was so ein bisschen ein Phänomen war, auch während des NFT-Booms, war, dass NFTs immer einfach nur als Marketingmaßnahme gesehen wurden, um Brand Awareness zu generieren. Und gerade wenn jetzt du auch eben von Brands sprichst und Community Engagement, Lifetime Value erhöhen, Conversion Rate erhöhen, ist das immer Marketingbudget, was die Brands da reinstecken? Oder wie rechtfertigen sie überhaupt auch ein Investment in Community Building, was vielleicht so noch gar nie da war? Ne? Es braucht ja schon gefühlt 10 Jahre, bis Brands irgendwie offen waren, auf Social Media Geld zu investieren und Content zu produzieren und so weiter und so fort. Wie sieht das jetzt so mit dem Thema Community Building auf, was eigentlich nochmal jetzt so ein komplett neues Fass ist?
Ja, das war für uns auch ein Learning im Sinne von nicht alle Brands und Web3-Initiativen sind gleich gepolt. Das heißt, was wir eigentlich gelernt haben, ist, dass wir wirklich sehr stark auf kommerziellen Nutzen und auch auf Brands, die halt wirklich ihr Business verbessern möchten, gepolt sind. Von eben Usability, auch von Analytics, von all den Themen. Und jetzt nicht nur einfach so ein One-off Medien Pitch eigentlich bauen möchten, sondern wirklich, dass wir da Mehrwert im Business selbst aufbauen können. Und dann, was du erwähnt hast wegen den Budgets und wo das herkommt, es ist tatsächlich recht ähnlich. Also das erinnere ich mich so ein bisschen vor, was war das, über 10 Jahren, habe ich da auch mit Brands denen eigentlich geholfen, so ein bisschen Social Media Strategien aufzubauen. Und damals war das halt so, also 2010 ungefähr, ja, warum soll ich da auf Facebook gehen? Ich werde nie auf Facebook gehen mit meiner Brand, weil das ist ja für Kinder und ist irgendwie nicht auf meinem Branding und dann werden ja Leute irgendwie schlecht kommentieren über mich. All die Ängste, die wir natürlich jetzt auch so ein bisschen haben und konfrontieren mit Web3. So, ja, aber dann ist ja transparent und wie geht das? Und dann habe ich ja direkte Kommunikationskanäle. Ist jetzt ein bisschen ähnlich. Und aber wenn man zurückschaut, jetzt 2010, schlussendlich sind die Brands, die den Schritt gemacht haben, zuallererst, das sind ja die, die extrem davon profitiert haben, weil krasse Visibility, die Klicks waren so günstig und so weiter. Und jetzt geht es eigentlich auch darum, halt die Innovatoren zu finden und die zu enablen. Der Rest kommt dann nachher.
Ich muss auf einen Innovator nochmal zurückkommen. Und zwar, ich habe es vorher schon angesprochen, Nike und das so ein bisschen erklärt, dass sie ein eigenes Tool gebaut haben und so weiter und so fort. Aber kannst du uns auch abholen, was sie wirklich auch kampagnenmäßig gerade mit Nike.swoosh umgesetzt haben? Also was ist da passiert und warum war das aus deiner Perspektive auch ein geiles Beispiel für Community Building? Also wirklich mal davon ausgehend, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, was die Strategie war und was Nike davon hatte, also warum sie es auch gemacht haben. Da kannst du uns da mal abholen und so deine Expertenperspektive schildern.
Also was ich spannend war in dem Case, ist, dass sie es eigentlich genauso gemacht haben, wie ich es vorher geschildert habe, von wegen, sie haben es announced, groß, aber sie haben gesagt, da kommt nicht jeder rein. Und was das macht von der Dynamik her, dass du plötzlich als Brand eigentlich das Zepter in der Hand hast, um zu sagen, hey, wir erlauben nur so und so viele rein. Anstatt, was wir halt sehen, dass einige Angst haben, dass sie sagen, hey, wenn ich das announce und dann kommen nur ein paar tausend, dann ist es ja schlecht für mich. Und so kannst du eigentlich rein durch eigentlich schlaue Kommunikation das gleiche Projekt machen, aber du drehst den Spieß um. Du machst es plötzlich exklusiv. Und die haben zuerst, glaube ich, nur gestartet mit halt Athleten, mit Mitarbeiter und noch ein paar ausgelesenen Leuten und dann graduell aufgemacht. Und das finde ich halt spannend, weil so kannst du dein Community-Management muskeln. Also du kannst ja trainieren, oder? Du kannst ein bisschen lernen, das funktioniert gar nicht und dann graduell aufbauen, speziell mit einer Audience, die dich eh schon mag, die dich eh schon kennt und die setzen auch den Ton für all die, die nachher kommen. So ein bisschen wie bei einer Party. Also wenn du die ersten 10, 15 Leute, die da sind, die werden so ein bisschen den Vibe setzen, wenn dann die Nächsten reinkommen, dann schaust du ja ein bisschen zuerst rum, okay, was sind so die sozialen Normen? Und das ist bei Community nicht anders.
Und Also ich glaube, die größte Challenge, die ich sehe, weil in Theorie klingt es auch mega geil, okay, ich habe da eine Community vielleicht ausgesucht, limitiert, nicht zu viele Leute reinlassen zu Beginn. Aber ich sehe die größte Challenge darin, die Leute überhaupt zu animieren, dass sie reinkommen wollen und dass sie da auch Zeit drin verbringen. Und jetzt eben zum Beispiel Nike oder Swoosh, du hast gesagt, haben gesagt, hey, wir lassen nicht jeden rein. Warum wollten die Leute überhaupt rein? Also was war der Incentive für die Konsumenten bei Nike Swoosh mitzumachen, vielleicht als erstes Beispiel? Und was siehst du noch für andere Use Cases oder Incentivierungshebel, um auch die Leute zu animieren, in die Community reinzukommen?
Also ich glaube, generell kommt es natürlich mega darauf an, auf die Dynamik der Community oder der Brand, warum die Leute eh schon die Brand cool finden. Das ist so, normalerweise, wenn wir so Workshops machen mit Brands, ist das eigentlich der Ansatzpunkt. Dass wir zuerst mal fragen, die schon engaged sind, warum sind die engaged? Die sind momentan sehr wahrscheinlich intrinsisch engaged. Und da brennt ja schon ein bisschen ein Feuer. Und unser Job ist eigentlich, das Feuer einfach zu entfachen, einfach, dass das noch stärker anwächst. Also es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern wirklich das noch größer zu machen. Jetzt bei Nike war der Case natürlich, dass du, also bei den ganzen Sneakerheads und so weiter, hast du natürlich Verknappung, Limited Editions. Und das haben sie jetzt bei dem Drop auch so ausgespielt, dass sie gesagt haben, eben nicht jeder kann dabei sein. Und du kannst mitbestimmen, halt das Thema Co-Creation, was der Schuh denn aussehen soll. Und das ist dann bei dir auf dem Handy direkt, dass du Ownership hast, flexen kannst damit in anderen sozialen Medien, weil das halt, denke ich, schon bei Nike vorher so der Driver war.
Und wie ist das denn? Ich meine, jetzt haben wir schon so, sind in Richtung konkrete Use Cases gegangen und Nike ist natürlich ein Paradebeispiel, weil Nike kennen super viele Leute. Ich habe aber, während du angefangen hast, darüber zu sprechen und wir das Thema hatten, Closed Community, es darf nicht jeder rein, verstehe ich. Aber was ist jetzt beispielsweise mit denjenigen, die vielleicht noch nicht so eine übertrieben große Community haben, noch schwieriger oder noch schlimmer, noch gar keine oder sich gerade erst in so eine Consumer Brand entwickeln möchten? Ich meine, nur um das konkrete Web2-Beispiel zu geben, mittlerweile hat ja wirklich jede Marke einen TikTok-Account und macht halt ihren TikTok-Spaß auf der Plattform und entwickelt sich so in irgendeiner Art und Weise zu einer Brand, mit der man mehr Touchpoints hat. Also ich merke das zumindest. Also mein Favorite-Kanal auf TikTok ist gerade Flixbus. So, ich fahre nie Flixbus, aber die sind auf TikTok so stark und unterhalten mich und sind super lustig. Und das ist jetzt so für mich die Web2-Transition. Wie kann dann als Marke, als Unternehmen, als Startup, whatever, die sich jetzt einfach auch mit Hilfe von Web3 vielleicht auch schon einen neuen Community-Zweig aufbauen wollen. Was würdest du denen raten? Weil da kannst du ja nicht sagen, ja, wir machen closed und nicht jeder darf rein. Ich glaube nicht, dass es bei denjenigen funktioniert, die noch nicht so eine starke Userbase haben. Also was gibt es da noch?
Ja, genau. Und das geht in das Thema so Customer Acquisition oder Lead Generation, so aus E-Commerce-Sicht gesagt. Und das ist das große Thema, haben wir auch herausgefunden und haben deshalb auch ein Feature gebaut, ein Produkt gebaut, das eigentlich die automatisierte Lead Generation ermöglicht und das Ganze gamified. Und kurz gesagt, wie das funktioniert, du kannst eigentlich deine Demografie eingeben, also Sneakerheads, USA zum Beispiel, die Age Range und um das Produkt geht's. Und dann machen wir eigentlich das Lead Gen, dass Leute dann incentiviert werden durch das Gamification, das ich vorher erwähnt habe, auf einer Landingpage sich da einzutragen und dann anzufangen, mit anderen zu engagen in deiner Community. Also vom Funnel her wirklich entweder organisch oder mit Paid Traffic dann direkt auf eine Micropage, die dann hochrelevant ist zu dem Thema und dann gamified das Engagement mit der Brand. Also eigentlich, dass, wenn du noch nie von der Brand gehört hast, dass du eigentlich fast schon menschlich das dynamisch kommunikativ auf der Page passiert und du so die Brand und dann auch später die Community von der Brand kennenlernst.
Ja. Was mich beeindruckt oder was ich auch spannend finde, gerade auch aus unternehmerischer Sicht oder Product Building Sicht. Ihr habt D-Commerce eigentlich aus einem Problem heraus gebaut, was bei Tebow ja aufgekommen ist, ne? Das ist abhängig von Social Media, vielleicht irgendwie zu wenig Kundenengagement, keine direkte Kommunikation. So entstand dann D-Commerce. Jetzt macht ihr D-Commerce, damit man eine Community owned und merkt, okay, aber dafür braucht man im ersten Schritt überhaupt auch eine Userbase und Leads, die man in die Community reinpusht. Und jetzt baut ihr eine Lösung dafür, um dieses Problem auch dann anzugehen. Also inwiefern denkst du, dass so das Thema Product Development gibt, gab es da vielleicht auch schon interessante Pivots, wo du dachtest, hey, D-Commerce wird sich in eine komplett andere Richtung fokussieren? Und hast du irgendwelche Tipps oder Workflows oder Prinzipien, wie du guckst, dass ihr auch ja mit dem Kunden gemeinsam die richtige Lösung baut und nicht nur einfach nur davon ausgeht, für den Kunden was Cooles zu machen, was er dann gar nicht braucht?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist genau das Wichtigste. Also, dass wir den Feedback Loop drin haben, super eng. Also, wir haben da jede Woche auch Commercial Team, Product Team zusammen Feedback Loops, wo zuerst das Commercial Team updated. Mit wem haben wir gesprochen? Was war konkret das Feedback? Um dann eigentlich die Prioritäten auch ein bisschen, je nachdem, neu auszurichten mit dem Tech-Team auch. Und da draus jetzt zum Beispiel ist das, wir nennen es das Growth Engine-Produkt, ist daraus entstanden. Also wir haben erstes Gespräch gehabt, wo es halt so ein bisschen um Growth ging oder eben Community New Member Acquisition. Da war so, okay, das einmal. Und dann nächste Woche nochmal aufgekommen und dann nochmal. Und irgendwann war es so, okay, das ist definitiv ein Thema und es scheint auch top of mind zu sein. Jetzt gerade gestern hatten wir einen Call, komplett ersten Call, die ersten 27 Minuten über die komplette Lösung gesprochen, letzten 3 Minuten über das Growth Engine. Haben dann wie halt oft, ja, we're gonna be in touch bekommen am Schluss des Calls. 2 Stunden später kommt, hey, can we please have a follow-up call für das Growth Engine, so nächste Woche direkt. Und ja, also das ist, glaube ich, wirklich so die Hürde runterzubringen. Also nicht nur für die User, die End-User, sondern auch eben für die Brands. Eigentlich die Hürde runterzubringen, sowas mal auszuprobieren. Also jetzt mit der Growth Engine zum Beispiel, da kannst du mit einem Mikrobudget starten, das mal ein paar Wochen laufen lassen. Und das hat null Impact auf dein existierendes Business. Das kann man auf der Microsite laufen lassen und dann wirklich Leads capturen, um mal zu testen, wie das funktioniert. Bringt das meinen Customer Acquisition Cost runter? Wenn ja, super, dann kann man das ja ein bisschen hochskalieren. Ja, und das ist eigentlich die kontinuierliche Reise, auf der wir drauf sind, immer mehr mit Kunden Feedback weiterzubauen.
Und ich hätte die Frage eigentlich schon vorher stellen müssen, aber was ist für euch der Vorteil, mit Companies wie Salesforce oder Shopify zu arbeiten? Also was ist der konkrete, wirklich positive Add-on, der sich dann eben auch daraus resultiert?
Ja, also zum Beispiel mit Salesforce, das ist auch dann gekommen aus einer Intro von unseren Investoren Farfetch und Outlier Ventures, die gesagt haben, hey, ihr, im ersten Call, das ist mit dem Web3-Head von Salesforce in New York, er meinte so, ihr seid 0% kompetitiv zu unseren Toolkits und 100% komplementär. Und was das heißt, ist, dass wir eigentlich ihren Kunden ermöglichen können, eben auch ihre Kunden, also ihre Endkunden auf sozialer Ebene zu verstehen. Die ganzen sozialen Informationen, Interests, Behaviors, die momentan auf Drittparteien passieren, auf Social Media Plattformen, diese eben zu capturen und auch im CRM zu ermöglichen. Und der Vorteil für uns ist natürlich, dass wir jetzt wirklich viele Gespräche haben mit größeren Brands, die Salesforce benutzen. Und eigentlich zusammen mit Salesforce so an den Markt gehen kann.
Speaking of Salesforce, waren die nicht in den Headlines vor gefühlt, I don't know, 6 Monaten, wahrscheinlich schon länger her, dass sie so einen NFT-Marktplatz machen? Da haben wir ein bisschen, wie ich weiß noch, über B2B-NFTs gebrainstormt. Roy, wie nimmst du denn Sales, also was macht, weißt du, was bei Salesforce so Web3-mäßig abgeht, jetzt neben dem, dass sie euch jetzt integriert haben, was ja schon ein Riesenmeilenstein ist, aber was macht Salesforce denn im Web3? Was ist so der Status quo aus deiner Perspektive?
Ja, also die haben das enabled, dass man wirklich Web2 und Web3-Daten, wenn man das möchte, kombinieren kann, dass man wirklich eine 360-Visualisierung hat von was abgeht off-chain und on-chain zusammen. Solange das natürlich die Kunden möchten. Also es ist wichtig zu sagen, das ist natürlich consent-based. Und was sie auch ermöglichen, ist das Minting. Einfaches Minting direkt durch ihre Toolsets. Sie haben da einige Use Cases gelauncht. Ich glaube, da war Scotch and Soda dabei und noch 2-3 andere. Die sie, das war auch vor so, was war das, 5-6 Monaten announced haben. Genau. Und wollen jetzt eben mit anderen Partnern jetzt beispielsweise mit uns da halt mehr, ein bisschen mehr Wellen schlagen dort. Ich weiß jetzt nicht konkret auf dem Produkt, was da natürlich gebaut wird, das weiß ich nicht. Ja.
Got it, okay. Und also bevor wir dann auch gleich den Übergang machen in das die wohl wichtigste Web3-Experience des Jahres, wo ihr beide auch was gemeinsam macht, gibt es, Roy, aus deiner Perspektive noch irgendein Vorzeigeprojekt, irgendein Beispiel, irgendeine Brand, die auch was richtig Geiles in Web3 gemacht hat, ob das jetzt Community-led war oder NFT-led, aber irgend so ein Vorzeigebeispiel, was du vielleicht im Kopf hast, wo die das auch richtig geil umgesetzt haben, von dem man viel lernen kann.
Hey, ich finde, also gerade was ich vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr gelesen habe, was ich spannend war, war Etihad, also die ganzen Airlines-Liga, die eigentlich auch den Sprung jetzt gemacht haben in Web3 Loyalty. Finde ich mega spannend, weil halt bei Airlines, ich meine, das sind wirklich die Leaders im Bereich Loyalty, würde ich jetzt mal sagen, als Kategorie. Mehr oder weniger jeder oder jede, die fliegt, hat Meilen irgendwie irgendwo. Und dass so eine Riesen-Company das reinbringt in ihr Modell, ja, das finde ich echt cool und vielversprechend. Neben den ganzen News, dem das Web3, so, wo geht's weiter und so. Wenn du aber wirklich schaust, was eigentlich gebaut wird und was wirklich umgesetzt wird, ist mega vielversprechendes dabei.
Für alle, die es vielleicht nicht wissen oder nicht mitbekommen haben, was genau hat Etihad denn gemacht und was findest du daran so nice oder so besonders?
Also, ich find's mega nice, dass sie wirklich das Enablement vom Web 2 ins 3 auch einfach gemacht haben mit Wallet Providing. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Theme durchaus. Also, dass eigentlich die Experience, die du hast als User, dass die nicht anders ist, wie was man schon kennt. Ich glaube, das wird jetzt, wenn in der nächsten Stufe, sage ich mal, von Web 3, ich glaube, das ist wirklich so das Recurring Theme, das vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren noch nicht so stark war, sondern man eher fokussiert an, was ist möglich, was kann man noch experimentieren und die Leute, die eh schon Web3 cool finden, da dann mitwirken können. Ich glaube wirklich so, das Theme bei all den großen Brands ist, dass das komplett seamless ist. So ein bisschen nicht sagt, ja, mach das, weil Internet ist cool, sondern nein, es löst ein Problem und es hilft dir wirklich, deine Punkte bei dir direkt auf deiner Wallet zu halten. Und nicht durch uns eigentlich das Credit dir angezeigt wird.
Ah, GG, macht auf jeden Fall Sinn. Sonst noch irgendeine Brand, die in den Sinn kommt, bevor ich dann den Übergang mache in mein persönliches Highlight des Jahres?
Muss ich mal überlegen. Ich finde so auch halt so Digital-Produkte auch spannend. Was war da ein guter Use Case? Das sind eher so ein bisschen kleinere Brands, finde ich, die da richtig coole Sachen gemacht haben, die, wo du halt das Produkt direkt auch scannen kannst mit deinem Handy und deinen Access hast zu deinem Produkt auf deiner Wallet. Solche Sachen finde ich spannend. Wir sind da auch dabei mit gewissen solchen Digital-Providern zu sprechen und eigentlich das Community Enablement im Backend, also nochmal White Labeled zu ermöglichen bei denen direkt. Also das heißt, wenn du jetzt einen Schuh kaufst, der Phygital Enabled ist, wenn du das scannst und dann in deiner Wallet dann direkt auch mit der Community reden kannst, also mit anderen, die auch solche Phygital Produkte halten, so eine Community direkt in der Brand Experience anbieten kannst. Also das finde ich auch einen spannenden Use Case, eigentlich going forward.
Das fällt mir auch auf, eigentlich so, also die White Label Community Solution ist natürlich so das Frontend, was sie auch verkauft und was greifbar ist für die Brands, was man machen kann mit euch. Aber an sich klingt es eigentlich so, dass es verschiedene Wege gibt, wie man D-Commerce eigentlich als Infrastruktur nutzen kann, um eben die verschiedenen Interaktionen, eigentlich den gesamten Lifecycle eben vom Engagement eines Nutzers, sofern der sich irgendwo angemeldet hat, und so auch die Schnittstelle zu eurer Plattform stattfindet. Egal, ob man dann zum Beispiel diese White Label Solution nutzt oder nicht für die Community Spaces. Eigentlich baut ihr so ein bisschen das Shopify für Community oder auch vielleicht eine andere Art für Salesforce, aber Blockchain-based. So ein bisschen geht es vielleicht auch in die Richtung, so Big Picture?
Big Picture ist es wirklich so, dass wir uns sehen als Integrationspartner für die großen, also für die Tools, die schon benutzt werden von den ganz großen Companies. Das ist einfach für die extrem einfach ist, das zu benutzen und wirklich die komplette Community-Suite ist für die Brands. Dass es auch für die Brands eben seamless ist, ich kann dann nachschauen in meinem CRM, ich kann dann auch direkt in meinem CRM segmentieren nach Community-Kategorien zum Beispiel. Dass ich da nicht auf 2 Tools oder 3 Tools das machen muss. Also es geht wirklich darum, das komplett einfach zu machen. Dass du eigentlich als No-Brainer eben auch den Value zeigen kannst, wie viel Umsatz generiert, wie viel Engagement generiert. Und Big Picture, wirklich Big, Big Picture, geht es darum, dass wir aus User-Sicht wirklich Leute auf der ganzen Welt, also nochmal vielleicht zurück zu dem Burma-Beispiel, dass egal wo du sitzt, solange du eine Internetverbindung hast, kannst du bei Brands mitwirken. Egal wie, ob das jetzt ist mit Customer Acquisition, mit Content, mit was auch immer dein Skill ist und du so dein Leben verdienen kannst. Und das eigentlich ein Teil von dem Budget, das momentan einfach auf Paid Performance Marketing auch sehr, sehr viel auf Retargeting ausgegeben wird, weil du ja das Retargeting nicht mehr machen musst, wenn du deine Community hast, weil die ist ja bei dir dann, dass du eigentlich dann als Brand das Budget deiner Community weitergeben kannst. Also Big Picture geht es wirklich darum, dass du Leute auf der komplett ganzen Welt enablest zu arbeiten auf hammercoolen Dingen, die sie vorher gar nicht konnten. Momentan ist es ja meistens so ein bisschen Store Rewards, Credits zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt in Burma sitze und ich kriege irgendwie Credits für einen Shop in den USA, dann bringt mir das einfach nichts. Ich will USDC verdienen oder sonst eine Currency wahrscheinlich, damit ich mir meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und eigentlich Big Picture geht es bei uns wirklich um Future of Work. Um Leute, egal wo sie sitzen, mitarbeiten zu lassen zu können. Voll automatisiert, voll transparent, voll fair, weil jeder sieht, die Person hat das contributed. Du wirst dafür belohnt. Und darum geht's. Also wirklich, wir arbeiten zum Beispiel auch mit NGOs zusammen, was für uns jetzt von dem ganzen Kommerziellen, was wir vorher gesprochen haben, eher so ein Herzensthema ist, was halt wirklich in die Vision reingeht jetzt schon, wo wir zum Beispiel mit World Vision ein Projekt jetzt angehen, um für ein Thema, also zum Beispiel das Refugee-Thema, eine Community zu bauen, um eine Kampagne herum, um Awareness und auch Donations zu raisen. Alles natürlich dann gepowert von unserem Tech im Backend. Aber da geht es eigentlich darum, schon die Vision, wo wir hinarbeiten, schon zum Licht zu bringen.
So ein bisschen in die Richtung, hey, wenn ich der Brand, an die ich glaube, die ich mag, helfe, sei es irgendwie, indem ich Content produziere oder weitere Member reinbekomme oder an Events teilnehme, was auch immer dann diese Contributions sind, kann ich dadurch auch Geld verdienen.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Web3-Mindset. Ich meine, wir kennen es alle bei den ganzen Krypto-Projekten, DAOs und so weiter. Ich meine, das ist in dem Bereich nichts Neues. Wir sind, Alan und ich und das Team, wir sind komplette Fans davon. Wir machen das ja auch. Wir bieten zum Beispiel auch daraus komplett umsonst unsere Lösung an, weil wir einfach den Space unterstützen möchten. Und es geht darum, den Mindset, den wir als Mindset der Zukunft sehen, wirklich den jetzigen, heutigen großen Brands rüberzubringen, indem wir eigentlich ihr Problem lösen. Und nicht zu sagen, hey, ihr solltet das machen, weil das ist cool und das bringt was. Sondern nein, hey, das löst ein Problem für euch primär. Aber underlying geht es darum, die Welt in die Richtung zu bringen. Weil das sind die Brands, also jetzt Nike im Beispiel, die halt wirklich die Audiences haben, um da einen Change reinzubringen.
Würdest du sagen, ja, die Audience von dem W3-Fan und der W3-Vision ist auch groß genug, um einen Change reinzubringen?
Ja, sicher. Absolut, deshalb machen wir es ja.
Smoother Übergang, Marvin. Sehr clean.
Ich dachte auch, eigentlich muss ich den Übergang machen, weil Vicky, du kannst ja nicht dein eigenes Event jetzt so einleiten, ne? Ich bin ja hier noch der Externste von dem Ganzen. Was habt ihr denn vor? Also W3Vision, vielleicht kurz, Vicky, Frage an dich. Wo stehst du gerade in der Vorbereitung? Was ist top of mind? Mhm. Wir haben nicht viel reflektiert, was gerade abgeht, aber ja, wie siehst du gerade dem Event entgegen?
Genau, ja, stimmt. Wir haben das im Podcast in letzter Zeit, das ist gar nicht mehr so oft hochgekommen, sind aber echt sehr, sehr weit mittlerweile. Also so gut wie durch mit allem. Das Speaker-Lineup steht, es wurde noch nicht alles kommuniziert, aber es ist fertig. Ich habe gestern eine sehr, sehr lange E-Mail an alle möglichen Leute geschickt, mit allen Informationen und Deadlines. Und wir haben mittlerweile auch einfach vom Wording her uns so ein bisschen angepasst, denn wir sprechen jetzt eigentlich sehr krass von Use-Case-Conference, weil wir gemerkt haben, nachdem das Partner- und Speaker-Lineup stand, und nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, wir sind halt der Web3-Teil der Demexco in Köln, und haben dann sehr schnell gemerkt, okay, krass, wir haben dieses Jahr ja ultra viel Brand-Cases auch, sowohl auf der Fläche als auch auf der Stage. Und viele sprechen eben über ihre Herausforderungen, Challenges, aber auch die Produktlösungen, die sie für sich entworfen haben, eben für ihre individuellen Zielgruppen. Und das spielt halt sehr krass auf diesen Use-Case-Gedanken hin. Und dementsprechend auch so ein bisschen das Thema dann für uns, den Leuten auch diese Technologie an die Hand zu geben. Weshalb ich mich ultra gefreut habe, das war sehr zufällig, Roy, muss ich sagen. Marvin hat vorgeschlagen, lass mal Roy den Podcast nehmen. Und literally ein paar Stunden vorher habe ich erfahren, dass ihr für uns die Scavenger-Hand macht. So, das habe ich, also ich bin die Letzte, glaube ich, die es erfahren hat, weil du ja viel mit Henrik in Kontakt bist. Und dachte so, hä, wie geil. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch ein ganz geiles Setup hier, weil ich bewusst mich nicht vorher informiert habe, weil ich dachte, vielleicht erklärst du mir einfach, was da auf uns zukommt und vor allem auch welchen Vorteil das für alle Beteiligten dann vor Ort haben kann.
Ja, super gerne. Also worum geht's? Also es geht wirklich darum, den Besuchern der Messe, also der Mexco, der W3Vision, eine Möglichkeit zu geben, so einen Flavor zu bekommen, was denn alles möglich ist mit Web3 und auch die ganze Experience eigentlich vom Offline ins Online zu bringen. Und worum es da konkret geht, also wir bereiten da was vor und du mutest mich einfach, wenn ich noch ein paar Sachen noch nicht sagen kann.
Ich glaube, es ist okay.
Okay. Ja. Gut. Und zwar geht es darum, dass dann Besucher vor Ort einen QR-Code scannen und dann direkt auf eine gebrandete Page kommen natürlich, der W3Vision Branding, der Mexico Branding, und sich da erstmal einloggen mit der E-Mail. Und was dann passiert, sie kriegen dann ihr Profil direkt mit der Public Wallet Address drin. Und für viele Leute, und da bin ich persönlich mega passionate bei, glaube ich, wird es für viele Leute das erste Mal sein, dass sie eine Wallet überhaupt haben. Es wird so der Moment sein, so, ah, jetzt habe ich Web3. Jetzt bin ich in Web3. Und ich denke, also wir alle kennen so, wir wissen wahrscheinlich alle noch, wie das war, das erste Mal. Ich rede jetzt von der Wallet. Und wir wollen eigentlich das ermöglichen für die Leute, die dann kommen. Und dass sie dann eigentlich handeln können, direkt in der Messe und da von Stand zu Stand gehen können und da wirklich Rewards und Perks reapen können. Also zum Beispiel wird es da was dann am Jägermeisterstand geben, was sie dann machen müssen, dürfen, können. Und da gibt es Sachen wie zum Beispiel Selfies posten oder dann sich ein, ich glaube, Ethermail ist dann auch dabei, ein Account dann mit denen machen zum ersten Mal auch und eigentlich dann die Experience ins Online zu bringen, dass sie, sobald sie die Sachen completen, dann jedes Mal rewarded werden in ihrem Profil mit einem Badge. Mit verschiedenen Badges, mit verschiedenen Perks und die einzelnen Badges, die unlocken dann Sachen. Also zum Teil gibt's dann vielleicht sogar noch vor Ort ein bisschen Swag oder dann auch online gewisse Access Rights für dann nach der Messe auch.
Welchen, so, das ist jetzt wahrscheinlich die dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Warum Web3? Warum kann man das nicht? Ich mir würde jetzt auch nicht ein anderes Tool einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber welchen Vorteil hat das vor allem für die Leute jetzt abseits der Tatsache, dass sie geonboardet werden und dass man ihnen eine Gamified-Möglichkeit gibt, mit der Technologie zu interagieren? Welchen Vorteil hat das für sowohl die Nutzer, die das dann spielen, oder eben die Brands und die Partner und die Companies, die da eben mitmachen? Warum ist das jetzt mit D-Commerce viel geiler?
Weil die ganze Action kann dann weiterleben nachher. Also du kriegst zwar den Badge direkt in dein Profil und mit dem hast du dann zum Beispiel ein Proof of Action, Proof of Participation, wo dann die einzelnen Brands, also zum Beispiel Jägermeister, aber dann auch W3 Vision zum Beispiel, dann die Leute, die dann gewisse Tokens halten oder Badges halten, dann für spezielle Sachen einladen können. Das Ganze ist natürlich dann komplett transparent und online. Und das ist der Riesenunterschied. Das heißt, all die Leute, die werden das in ihrer Wallet halten, die dann transparent ist und dann alle auch sehen, was für Wallets da dabei sind wirklich. Und so kannst du eigentlich mega schön den Bogen dann später dann weiterspannen mit Aktivierung.
Das ist mega cool. Ich freue mich. Ich freue mich sehr darauf, weil ich mir auch schon die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie kann man, und das ist halt super wichtig, ich dachte letztes Jahr schon, okay, jetzt ist Onboarding Introduction und die Leute sind zum ersten Mal in Touch mit der Technologie, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, wenn du halt auf einer, klar, unsere Fläche ist irgendwo Web3 nativ, so positionieren wir uns natürlich auch, aber du hast eben unglaublich, unglaublich viele Menschen da, also laut der Demexco, ich habe vorhin erst wieder mit denen telefoniert, erwarten die mindestens genauso viele Leute wie das letzte Jahr. Und letztes Jahr waren es ja 38.000 ungefähr. Und dieses Jahr eben auch, die alle potenziell natürlich auf diese Fläche kommen können. Und davon ist zu wirklich 95% haben sicherlich keine Wallet. Also vielleicht auch ein Stückchen weniger. Mittlerweile gehe ich immer davon aus, dass die Leute weiter sind, werde aber sehr, sehr oft immer so zurückgezogen. Die meisten Leute haben trotzdem immer noch keinen Plan. Und deswegen ist es umso wichtiger zu zeigen, dass Web3 eben auch was anderes ist als Krypto kaufen. Also das ist so ein Gespräch oder das ist so eine Herangehensweise, die ich wirklich immer noch so oft mit Leuten habe, denen zu erklären, hey Leute, Krypto ist nicht nur, oder Web3 ist nicht nur, du kaufst und verkaufst, sondern du kannst diesen Layer auch eben dazu benutzen, mit gewissen Dingen zu interagieren. Das ist jetzt ganz, ganz offen gesagt und dementsprechend da irgendwie auf der Fläche nochmal neue Incentivierung zu schaffen und es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, nochmal zu schauen, wie das auf einer anderen Ebene funktionieren kann, ist einfach unglaublich wichtig. Dementsprechend echt sehr, sehr nice, dass ihr da mit am Start seid und das gemeinsam mit uns macht.
Ja, freue mich auch. Also wir mega arbeiten da mit Hochdruck dran, eben auch mit den Boots, auch für mögliche Post-Conference-Aktivierung, die ich vorher erwähnt habe. Ja, wird sicher gut.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wir werden auch da sein und freue ich mich da direkt in der Quest mitzumachen. Sehr cool. Okay, wir haben einiges abgedeckt, schon eine Stunde dabei jetzt mit der Session. Und ja, bevor wir Rapid-Fire-Fragen machen, Roy, haben wir irgendwas vergessen, irgendein Thema nicht angeschnitten, wo du denkst, ey, das darf nicht außen vor gelassen werden, irgendein Use Case oder irgendwas, wo du sagst, ey, das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer noch hören?
Ich glaube, wir haben vieles abgedeckt. Ich bin gespannt auf auch Kommentare natürlich, damit die Konversation weitergeht. Wie wahrscheinlich ihr mitbekommen habt, wir sind da mega auch offen und suchen das auch mega, das Gespräch, um auch eben weiterzubauen, neue Use Cases zu bauen. Und da bin ich mega gespannt, was da zurückkommt, um die Konversation dann online weiterzuführen.
Also gut, dann bevor wir den Call to Action dafür machen, lass uns in die Rapid Fire Fragerunde gehen. Und zwar einfach 5 schnelle Fragen, Roy. Gib kein richtig, gib kein falsch. Gerne einfach aus dem Bauch heraus kurz und knackig antworten, was dir in den Sinn kommt. Und würde starten mit der Frage, welches Web3-Projekt ist überbewertet und warum? Overrated.
Ja, viele von den ganzen Hype-Medien-Projekten. Also ich finde, das LVMH-Projekt ist mega schön, aber ich finde so, man kann noch so viel mehr dran bauen eigentlich. Kommt vielleicht
meinst
noch.
Meinst du den 40.000 Dollar Trunk, der ein Soulbound NFT ist, den du kaufen kannst, sowohl physisch als auch digital?
Ja, also ich finde es ein Hammer Start und ich will einfach sehen, okay, was kommt jetzt nachher?
Ja.
Thema Community, Experiences und so weiter. Ich bin einfach gespannt, was jetzt noch kommt.
Dann würde ich mal die nächste Frage einleiten. Welche Blockchain- oder NFT-Community suchst du dir aus, ist deiner Meinung nach so mit am stärksten? Wer hat die größte Power?
Ich finde vor allem so unseren Bereich, Use Cases, Brands, ist Polygon momentan. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem Team zusammen. Ist auch, wenn wir mit Brands reden, oft auch so ein bisschen die Wahl momentan auf jeden Fall. Gewisses Switchen auch dahin, ja.
Welcher Person oder welchem Account muss man auf Social Media unbedingt folgen? Was ist ein Must-Follow?
Ich finde Rick Watson finde ich super. Mhm. Er ist halt so komplett analytisch, mega viel Value-Add aus meiner Sicht, dry, finde ich super.
Ja. GZ Rick Watson. Okay,
ja, schreibe ich auch mal auf. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen negativer, aber welcher Aspekt an Web3 gefällt dir gerade noch nicht?
Was mir noch nicht gefällt, ist, dass es wirklich so ein bisschen zwei Welten noch sind momentan, also Web3 und andere. Und das gefällt mir halt nicht. Dass das noch nicht die Brücke wirklich geschlagen wird und einfach geschaut wird, hey, was braucht es heute jetzt, um halt wirklich Onboarding und auch wirklich den Mehrwert, den Nutzen zu bringen. Also nicht nur sellen, hey, du musst Web3 machen, weil Web3 cool, sondern wirklich so, what's in it for them, also für die anderen. Ja.
Okay, und jetzt letzte Frage. Wirklich kannst du gerne noch eine Bonusfrage reinschießen, wenn es dir noch unter den Fingern brennt. Aber ich fliege nächste Woche nach New York und ich liebe New York unter anderem dafür, dass du riesen Werbebanner hast von den größten Brands und da natürlich die auch die Chance haben, ihre Message auf eine andere Art und Weise nach außen zu tragen. Roy, wenn du die Chance hättest, ein Werbebanner oder einfach nur ein Plakat, das kann von D-Commerce sein, das kann aber auch von dir persönlich sein, aufzuhängen und jeder Mensch auf der Welt würde dieses Banner sehen. Das ist vielleicht der Mond, der dann mit deiner Message ja so runterscheint. Was würdest du draufschreiben?
Für D-Commerce jetzt.
Du kannst es auch aus deiner Perspektive.
Als Banner generell.
Generell.
Als Message für die Welt sozusagen. Ich finde, ja. Human connection has been there since the dawn of time. And you need special places to honor those human connections. Own yours.
Sehr nice. Ja, sehr nice.
Das können wir gerade als Clip kannst
muss
du gleich
auf Englisch sein, weil New York.
Ja. Ja, Mega, mega nice. Ich habe auch nichts mehr dem hinzuzufügen, weil das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, den du da reingebaut hast.
Nice. Okay, ja, Roy, jetzt D-Commerce hast du schon erwähnt. Ja, wo connecten wir uns am besten mit dir? Wo bist du aktiv? Was ist dein CTA?
CTA, am einfachsten über LinkedIn. Das ist mega easy. Direkt da connecten, kurz kommentieren auch unten. Oder direkt DM. Das ist am einfachsten, gerne auch per E-Mail, aber LinkedIn ist wahrscheinlich am zugänglichsten für alle.
Hi, check's aus. Roy Bernhain auf LinkedIn. GG. Coole Session gewesen, danke euch. Und ja, dann auch spätestens auf ein physisches Aufeinandertreffen auf der Vedra Vision. Und ja, in dem Sinne, schickt uns gerne Feedback, connectet euch mit Roy und macht beim Scavenger Hunt mit. Kommt vorbei nach Köln. Was ist es, 20. September, Vicky?
20. 21. September.
Let's go. Ich werde da sein, Vicky wird da sein, Roy wird da sein. Es wird ein Web3-Fest, ein Web3-Spektakel. Und würde sagen, that's it, that's a wrap. Und wir hören uns in der nächsten Session.
Hey, vielen Dank.
Ciao, ciao.